Deutschlandfunk Kultur Interview.
Auch diese Woche wollen wir die Ukraine wieder näher kennenlernen und lassen uns ukrainische Städte vorstellen von der Historikerin Ricarda Vulpius. Sie ist Professorin für osteuropäische und ostmitteleuropäische Geschichte an der Uni Münster. Frau Vulpius, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Heute soll es um Charkiw gehen. Spreche ich das richtig aus? Das ist immer die erste Frage.
Charkiw,
die zweitgrößte Stadt der Ukraine mit 1,5 Millionen Einwohnern. So war das zumindest vor dem Angriffskrieg der Russen. Die russische Grenze ist nur 40 Kilometer weit weg. Die Stadt wird seit Tagen von der russischen Armee bombardiert. Erzählen Sie uns von Charkiw, was geht da jetzt alles verloren?
Ja, also wie Sie schon sagten, es ist eben wirklich keine Provinzstadt. Es ist so groß wie München, also damit die zweitgrößte Stadt der Ukraine, ein Wissenschafts- und Kulturzentrum. Es hat die älteste Universität der Ukraine, die drittälteste des gesamten Zarenreiches. Es hat 41 weitere Hochschulen, also eine sehr lebendige Zivilgesellschaft. Charkiws Kultur- und Clubszene ist legendär gewesen in der Ukraine. Und einer der bekanntesten ukrainischen Schriftsteller, Serhii Zhadan, der Sokamp-Verlag hat 11 Bücher von ihm auf Deutsch veröffentlicht. Der gehörte zu den prägenden Persönlichkeiten, organisierte Literatur- und Musikfestivals. Aber wir müssen natürlich auch um das historische Stadtbild zittern. Die Maria-Schutzkirche, die Ende des 17. Jahrhunderts, ist eines der besten Beispiele des ukrainischen Barocks gilt. Das alte Universitätsgebäude im ehemaligen Palast des zarischen Generalgouverneurs und die ganzen klassizistischen Straßenfassaden, die bedeutenden Bauwerke des Jugendstils, die Markthalle zum Beispiel oder auch die Akademie der Künste. Und die größte erhaltene Synagoge der Ukraine steht in Charkiw, die von 1912 stammt. Also das ist alles unfassbar.
Welche Bedeutung hatte diese Stadt Charkiw für die Entstehung der ukrainischen Nation? Sie sind Historikerin.
Ja, eine sehr große. Und umso zynischer wirkt natürlich die heutige entsetzliche Zerstörung der Stadt. Wenn Sie so wollen, entstand Charkiw Mitte des 17. Jahrhunderts in Dialektik zu der heutigen Lage. Damals nämlich waren die ukrainischen Kosaken aus dem westlich geprägten polnisch-litauischen Reich hatten sich herausgelöst und hatten sich dem östlichen Zarenreich angeschlossen. Und dann setzte ein 13 Jahre lang andauernder Krieg zwischen Polen, Litauen und dem Zarenreich ein um die Ukraine. Und das trieb Tausende von Menschen in die Flucht. Und die meisten von diesen Fliehenden siedelten sich nun just in Charkiw an, dem Zentrum des dann werdenden der Sloboda-Ukraine, so nannte man das. Und in dieser Region konnten die Bauern frei bleiben, anders als im übrigen Zarenreich, wo sie Leibeigene sein mussten. Und die Region erhielt auch eine Autonomie für doch über 100 Jahre, die dann erst Katharina aufhob. Und auf diese Weise bildeten sich hier Zentren von Gelehrten, die auch zusammen mit dem regionalen Adel ein starkes Eigenbewusstsein aufbauten. Und so geht auf Charkiw tatsächlich der Anfang der ukrainischen Nationalbewegung zurück, bevor sich das dann in den späten 1830er Jahren nach Kiew verlagerte. Und das Zentrum war die Universität von Charkiw.
2010, da hat Charkiw als erste Stadt in der Ukraine den Europapreis bekommen vom Europarat, auch für die Bemühungen, Ost- und Westeuropa miteinander zu verbinden. Was sagen Sie, ist das für Sie eine charakteristische Eigenschaft von Charkiw, sich als so eine Art Brücke auch zu verstehen?
Ja, ich finde dieses Brückenbild ganz wunderbar, denn die Stadt liegt ja nur 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. In der Stadt wird fast nur Russisch gesprochen. Es bestanden immer engste Verbindungen zum russischen Nachbarn. Aber zugleich ist die Stadt zutiefst in der ukrainischen Kultur und Staatlichkeit der letzten 30 Jahre verankert. Und das zeigte sich sehr deutlich 2014, als die Stadt nach Putins Plan genauso wie der Donbass in die Hände von vermeintlich lokalen Separatisten fallen sollte. Ja, da passierte Folgendes. Also bis heute oder bis vor dem Krieg lachten die Charkiwer noch darüber, wie die bewaffneten separatistischen Kräfte in das Schewtschenko-Theater eindrangen, um dort den Bürgermeister festnehmen zu wollen, weil sie aus Ortsunkenntnis das Theater für das Rathaus gehalten hatten. Also mit anderen Worten, in Charkiw schloss sich kaum einer den russlandfreundlichen Separatisten an. Und ein anderes Zeichen für diese Brücke zwischen westlich geprägter Freiheitsliebe inmitten einer östlichen Diktatur setzt in Charkiw auch ein mit der Charkiw Human Rights Protection Group. Das ist einer der in der Ukraine ältesten und aktivsten Menschenrechtsorganisationen, deren Mitglieder bereits in den 60er, 80er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Menschenrechtsbewegung um den berühmten Sacharow aktiv waren. Und eine Brücke, vielleicht noch letzter Punkt, war Kharkiv jetzt auch 2014 für die hunderttausenden Flüchtlinge, die nach Beginn des Krieges im Donbass in den aus damaliger Sicht sicheren Hafen Kharkiv strömten. Der Hafen, der nun bombardiert wird und dort ganz großartig hilfsbereit aufgenommen worden. Und das Tragische nun, dass diese Menschen nach nur 8 Jahren jetzt das zweite Mal fliehen müssen.
Kharkiv, die zweitgrößte Stadt in der Ukraine, 1,5 Millionen Einwohner vor dem Krieg. Wie das heute aussieht, weiß noch keiner ganz genau. Auch in dieser Woche werden wir ukrainische Städte vorstellen lassen von der Historikerin Ricarda Vulpius. Sie ist Professorin für osteuropäische und ostmitteleuropäische Geschichte an der Uni Münster. Frau Vulpius, Ihnen herzlichen Dank und noch einen schönen Tag.
Dankeschön, sehr gerne.
Bis morgen.